Einen guten Morgen auch von mir mit dem Wort, was über dieser Woche steht. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Es ist gut, wenn Gott uns erinnert heute Morgen, dass er die Fülle hat und nicht für sich behalten will, sondern austeilt. Gnade um Gnade. Ich finde das so schön, dass seine Gnade jeden Morgen neu und groß ist und dass seine Treue durchhält, unser Leben lang, damit der schwarze kleine Teil nicht das letzte bleibt. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, als Franz Müntefering zum Parteivorsitzenden der SPD gewählt wurde, was er gesagt hat. Kann sich jemand noch erinnern von den Älteren? Das ist das beste Amt nach Papst. Ich weiß nicht, ob das heute noch ein Parteivorsitzender sagen würde, bestimmt Herr Söder nicht. Das beste Amt nach Papst. Das ist die beste Gemeinschaft, die es in dieser Welt gibt. Die Gemeinschaft der Christen, die Jesus durch seinen Tod und seine Auferweckung errettet hat. Und das ist das beste Amt vor Papst, wenn man in solch einer Gemeinde wie Ingo Ältester sein darf oder wie andere einen Kreis leiten, vielleicht ein Diakon sind oder eine Kindergruppe leiten oder in einem Gebetskreis regelmäßig zusammenkommen. Das ist das beste Amt vor dem Papst. Wenn Gott uns in seine Gemeinde beruft und wenn wir in dieser Gemeinde dienen dürfen, jeder mit seinen Gaben. Keiner ist ohne Gaben von Gott und keiner hat alle Gaben. Also der Pastor vertritt nicht alle Gaben. Ich denke, das ist in eurer Gemeinde besser bekannt als in unserer, dass der Pastor nicht der Alleinherrscher ist. Und so habe ich euch heute Morgen einen Text mitgebracht, der nochmal einlädt zum Staunen über dieses Wunder von der Gemeinde in dieser Welt. Zum Staunen, dass man erst einmal guckt, welche 12 Hanseln hat Jesus sich denn selber berufen in seinen Jüngerkreis. Das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen. Die einen waren Kämpfer, Terroristen gegen die römische Besatzungsmacht. Die anderen waren jüdische fromme Leute. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Jüngerkreis es ganz hoch hergegangen ist an manchen Stellen. Und die einen fragten dann, können wir nicht im Reich Gottes neben dir sitzen, auf den Ehrenplätzen? Und die anderen beschwerten sich, dass die so vorlaut waren und es gab eine große Auseinandersetzung. Das schönste Amt vor dem Papst ist ein Mitarbeiteramt in der Gemeinde Jesu Christi. Und dazu dann den Predigttext aus 1. Petrus 5. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Christi, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Also ein Wort nicht nur an die Ältesten, sondern an alle, die in irgendeiner Funktion mitarbeiten in der Gemeinde. Ich möchte 3 Schritte mit Ihnen zusammengehen. Erstens, wer sind denn die Ältesten? Wer sind denn die Mitarbeiter der Gemeinde? Noch einmal das sind die Leute, die am Wunder der Gemeinde Gottes in dieser Welt am meisten teilhaben, weil sie sich in den Dienst dieser Gemeinde gestellt haben. Und jetzt achtet darauf, was sagt der Petrus? Mitälteste. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal nachgedacht habt, wenn ihr im Ältestenkreis sitzt oder wenn ihr einen Kreis leitet. Wir sind mit Petrus zusammen Älteste in dieser Gemeinde. Was für eine Ehre, was für eine Wertschätzung. Mitälteste. Wir sind als Mitarbeiter dieser Gemeinde sozusagen in dem verlängerten Jüngerkreis von Jesus und sind wertgeschätzt wie nirgendwo in dieser Welt. Und wir sind Co-Worker, Mitarbeiter. Wir sind verantwortlich für die anderen in dieser Gemeinde und wir haben immer wieder den Blick frei zu halten, dass wir nicht Trump first sagen, nicht Wolfgang zuerst und nicht Ingo zuerst, sondern die Gemeinde zuerst, die anderen zuerst. Und diese Ältesten haben immer Ermahnung nötig. So ermahnet einander. Das ist ja etwas, was wir nicht so gerne mögen. Wenn mir jemand gegenübertritt, den Zeigefinger erhebt und mich ermahnt, dann muss ich erstmal in mich gehen und erstmal zurücktreten und sagen, will ich das jetzt zulassen? In der Gemeinde Jesu ist das ein Gütezeichen, wenn man einander ermahnt. Auch wir Mitarbeiter haben Ermahnung nötig. Wir haben nötig, dass man uns aufmerksam macht auf die blinden Flecken, die wir selber haben. Und wir haben Gebet nötig. Wir sind Zeugen Jesu Christi, aber wir sind auch Zeugen der Leiden Jesu Christi. Wenn man sich den Petrus mal genauer anguckt, dann gibt es ja einen Unterschied zwischen dem Petrus, der mit Jesus zusammen ist, und dem Petrus, der hinterherläuft, als Jesus verhaftet wird und im Garten dann gefragt wird, warst du nicht auch mit dem? Dein galiläisch Blatt verrät dich doch, dass du mit Jesus zusammen warst. Und er sagt dreimal, nein, den kenne ich nicht. Also, Mitarbeiter sind auch Versager. Ich will darauf gleich nochmal zurückkommen. Aber sie sind mit hineingenommen von Jesus in sein Leiden und wir werden auch von dem Leiden nicht unbetroffen sein, sondern das gehört zur Nachfolge von Jesus dazu. Und das gehört ganz besonders zu denen, die in der Verantwortung stehen. Ich muss gestehen, dass ich bei diesem Gedanken in meinem Leben an zwei Leute denke, die von sehr großem Leid geplagt worden sind, sodass ich für beide schon wirklich zu Gott geschrien habe und sagte, das kannst du doch nicht so lassen, das geht doch nicht, dass sie so bevorzugt vom Leiden getroffen werden. Und wenn ich genauer hingucke, dann sind das die beiden Menschen, wo ich den Eindruck habe, dass Gott sie mit ihrem Leiden so befähigt, so gebraucht, dass viele andere durch ihr Leben und ihren Dienst gesegnet worden sind. Das gehört offenbar zusammen, dass wir Mitzeugen, dass wir Mitarbeiter und dass wir Zeugen der Leiden Christi sind. Wir brauchen Gnade und Vergebung. Wir brauchen das Tragen von Jesus in unseren Schmerzen und in unserem Leiden. Und wir brauchen, dass wir weiter wachsen im Glauben. Ist das hier heißes Land? Oder? Ich möchte mit Ihnen zusammen einen kleinen Gang machen mit dem Petrus. Als Beispiel für das, wie man denn Mitarbeiter werden. Und ich lade Sie ein, dass Sie mal den Weg mit mir gehen. Wir kennen den Petrus ja immer noch als den Felsenmann, als den, der eigentlich da für alle möglichen Dinge einsteht. Aber schauen wir doch mal das Leben von Petrus von hinten an. nehmen wir Petrus mal als Führungsperson der ersten Christenheit und sehen, dass er am Ende einer war, der für die Gemeinde stand, der für die Gemeinde einstand und der in der ersten Christengemeinde eine bewegende Persönlichkeit war, der die junge Kirche durch starkes Wasser geführt hat, der manövriert hat durch tausend Schwierigkeiten hindurch, der am Schluss sein Leben geopfert hat, wie sein eigener Herr. Er hatte einen tiefen Glauben, ein Leben, durch das Christus hindurch schimmerte. Er hat Erbarmen mit einem Armen am Tempeltor. Er geht für Jesus ans Kreuz und in den Knast. Er ist bereit, sich Neuem zu öffnen, als deutlich wird, Jesus ist nicht nur gekommen für die Israeliten, sondern er ist gekommen für die Heiden, für das Volk in dieser Welt. Aber das ist das Ende seines Weges. Unterwegs sah vieles anders aus bei Petrus. Er war der Mann mit dem großen Maul. Wenn immer irgendetwas zu sagen war, dann hat er sein Maul aufgetan. Und dann doch zu feige, sich zu Jesus zu bekennen. Er war der Mann mit dem Schwert, als Jesus gefangen genommen war. Jähzornig und gewalttätig. Er war Petrus mit dem verdunkelten Sinn, so nenne ich das einmal, als er Jesus den Weg ans Kreuz madig machen wollte und ihn daran hindern wollte, dass er ans Kreuz ging. Ich könnte auch sagen, er war im Umbau, under Construction. Was hat ihn geändert? Was ändert Menschen? Was ändert Menschen wie Petrus und wie mich? Wie passiert es, dass sie das Bild von Jesus, dass sie in das Bild von Jesus verändert werden? Es passiert ganz allmählich und langsam. Es passiert mit Rückschlägen, wenn sich Menschen immer wieder in die Nähe von Jesus begeben und wenn sie das Wort hören und das Wort sie verändert, anders werden lässt. Wenn sie nicht nur konsumieren, sondern wenn sie wagen, mit Jesus in die Verantwortung zu gehen. Und dann passiert es, dass die anderen plötzlich merken, ja, da ist jemand, in dem Jesus Gestalt gewinnt. Wir selber merken das meistens nicht und das ist gut so, denn sonst würden wir sehr hochmütig werden. Aber es ist doch schön, wenn andere das merken. Also so, wie wir das manchmal in dem Lied singen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Wie schön. Aber es gilt auch die zweite Strophe. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Du veränderst mich. Und ich hoffe, ihr seht das aneinander, wie Jesus uns verändert. Aus einem Petrus, der von seinen natürlichen Gaben her nicht unbedingt prädestiniert war zu dem Petrus, der er später wurde, aber den Gott verändert hat. Und meine Frage an euch heißt, wollt ihr das? Oder wollt ihr Konsumenten bleiben? Mitarbeiter sind solche Leute, bei denen Jesus zu stark geworden ist, dass sie nicht mehr Nein sagen können, sondern dass sie Aufgaben in der Gemeinde übernehmen. Und dazu wollte ich euch heute Morgen einladen. Ich glaube, dass hier eine ganze Menge Leute sitzen, die brauchen so mal einen Schubs oder die brauchen mal, dass man sie bei der Hand nimmt und sagt, das traue ich dir zu, versuch das doch mal. Ich bete für dich und ich helfe dir, wenn du eine Aufgabe übernimmst. Sie sehen mich heute hier, der ich über viele Jahre und Jahrzehnte Pastor gewesen bin. Ich wäre das nie geworden, wenn nicht Gott eine ganze Reihe Menschen an meinen Weg gestellt hätte, die sowas zu mir gesagt haben. Fahr doch mit auf die Freizeit und übernimm eine Andacht als Jugendlicher. Gesagt, ich nicht. Dann hat ein anderer, ein älterer gesagt, du, ich bereite die Andacht mit dir vor und ich helfe dir dabei. Und ich könnte jetzt fortsetzen. Manchmal, wenn ich meinem Leben überlege, dann war ich an vielen Stellen Ersatzmann. Man hatte als Mitarbeiter in der Jungscha eine Reihe so von 5, 6 Leuten ausgewählt, die Helfer in der Jungscha werden sollten. Ich war nicht dabei. War ein bisschen komisch. Aber dann fiel einer aus und irgendeiner kam zu mir und sagte, du kannst das doch auch machen. Und so bin ich hineingewachsen in Verantwortung auf einem längeren Weg, aber immer wieder von Leuten, die mir das zugetraut haben und die mich angesprochen haben. Und manchmal denke ich, jedenfalls in unserer Matthäusgemeinde, ist das nicht so ganz leicht, dass da Leute sind, die andere ansprechen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich wollte euch aufmerksam machen, dass wir so wachsen dürfen im Glauben und in der Verantwortung. Und erst so wie die Jünger damals, die kamen ja, als Jesus sie ausgesandt hat, zurück und sagten, unterwegs haben wir festgestellt, was für eine Vollmacht du hast und die du uns gegeben hast. Unterwegs. Nicht als sie zusammen im Zwölferkreis saßen, sondern als er sie rausgeschickt hat. Also, werdet Mitarbeiter in der Gemeinde Jesu Christi, in diesem Wunder, in dieser Welt. Zweitens, wie handeln Mitarbeiter? Wie handeln Mitarbeiter? Einmal sind Mitarbeiter Leute, die Unterhirten bei Jesus sind, die eingestellt sind in die Herde Gottes von dem Oberhirten Jesus. Verantwortlich sind wir ihm. Und wenn andere Menschen uns hineingenommen haben, berufen haben, dann verantwortet Jesus das, dass er uns durch sie ruft. Wer wartet, bis die Schrift aus dem Himmel kommt oder bis die Offenbarung aus dem Himmel kommt, der wird nie in der Gemeinde mitarbeiten, sondern solche Anstoße sind ganz wichtig. Und dann ist es wichtig, dass wir lernen, auf die anderen zu achten. Ein Leben lang für andere verantwortlich sind. Und wir sollen eine Aufgabe freiwillig übernehmen, also nicht gezwungen. Wer mitarbeitet in der Gemeinde unter Zwang, dessen Herz bleibt hart. Wer aber freiwillig mitarbeitet, dessen Herz wird warm werden, auch für die anderen Leute in der Gemeinde, und er wird ganz anders mit ihnen umgehen lernen. Freiwillig und nicht gezwungen, sondern mit Hingabe an den Oberhirten. Also sind Mitarbeiter verantwortlich für ihre kleine oder große Gruppe oder für die ganze Gemeinde, dass die Gemeinde Futter kriegt, gute biblische Nahrung, dass die Beziehungen in der Gemeinde in Ordnung kommen. Ich denke, ihr seid auch eine normale Gemeinde, wenn man eng zusammen lebt und miteinander arbeitet, gibt es größere Konflikte, als wenn man immer auf Distanz bleibt. Dann kann man gut miteinander umgehen. Aber wenn man im Hauskreis zusammen ist oder in einer Arbeitsgruppe zusammen ist, dann gibt es auch Auseinandersetzungen. Das gehört zu dieser Welt. Und dann ist es wichtig, dass wir Beziehungen klären können. Oder auch, wenn jemand lange in einer Verantwortung in der Gemeinde ist, dann ist manchmal dran, dass ich ein neues Jahr finden muss für diese Arbeit. Und zwar ein Jahr, das Jesus mir herauslockt. Dass ich nicht aus Gesetzlichkeit oder aus besonderer Treue oder sowas tue, sondern dass ich weiß, Jesus hat mich an diesen Platz gesetzt. Und ich wollte euch heute Morgen bitten und fragen, ob ihr dieses neue Jahr nicht sagen könnt, heute oder in dieser Woche. Herr, du hast mich in diese Aufgabe gestellt. Hier bin ich. Ich will weitermachen oder aber ich will dir es zurückgeben und bitte dich um eine neue Einweisung für eine Mitarbeit in der Gemeinde. Es ist wichtig, nochmal zu sehen, diese Gemeinde gehört nicht uns, weder dem Pastor noch den Ältesten. Die Gruppe gehört nicht uns, sondern wir sind von Jesus eingestellt. Wir sind von ihm berufen und wir haben ihm Rechenschaft zu geben. Wir sind also nicht die Herren der Gemeinde, sondern wir sind ihre Diener. Und das wird sich ausprägen in unserem Umgang miteinander. Wie handeln Mitarbeiter als Leute, die Jesus berufen hat, die ihm verantwortlich sind und die aus der Gemeinschaft mit Jesus immer wieder schauen, was ist für die Gemeinschaft untereinander nötig, dass wir es einbringen und nicht darauf warten, dass der andere den ersten Schritt tut, sondern wir sind gefragt. Und damit bin ich beim Dritten. Worauf sind wir ausgerichtet? Der Ingo hat ein gutes Beispiel gebracht vorhin mit dem Seil. Worauf sind wir ausgerichtet? Auf den schwarzen Punkt, der meistens ja auch so schwarz ist, wie er dargestellt wurde, oder auf das lange Seil und auf die lange Wegstrecke. Ausgerichtet auf den Erzhirten, der kommt, steht in diesem kleinen Text. Ausgerichtet auf Jesus, auf den wir warten und der alle, die mit ihm arbeiten, loben wird, zuallererst loben wird. Und der das Gericht eigentlich schon vorweggenommen hat. Wer an den Herrn Jesus glaubt und mit ihm lebt, so sagt Johannes mal einmal, der kommt nicht mehr in das Gericht. Ich glaube, es ist kein gutes Zeichen, wenn wir Christen uns vor dem Gericht Gottes fürchten. Denn besser kann es uns doch nicht gehen, dass der Richter Jesus zugleich unser Anwalt ist. Und dass, wenn wir mit ihm hier leben, wir keine Angst vor dem Gericht Gottes haben müssen. Das ist eine völlig neue Blickrichtung, dass wir ausgerichtet sind auf den Erzhirten, der uns doch eingesetzt hat als Unterhirten. Und dann ist es doch schlimm, wenn wir uns fürchten vor dem Tag, wenn er kommt. Ich will das nochmal an einer anderen Stelle deutlich machen. Sie kennen das ja, dass man beichten kann. Dass wir also in der Gegenwart eines anderen Christen oder einer anderen Christin Gott unsere Schuld bekennen und dass dieser andere Christ, der unsere Schuld vor Gott mit anhört, uns dann die Hände auflegen kann und sagen kann, in Jesu Namen, dir sind deine Schulden vergeben. Und wer das einmal gemacht hat in seinem Leben, der weiß, der Weg in die Beichte ist ganz schwierig, immer wieder, weil ich mich ja demütige unter Gottes Hand und weil ein anderer Zeuge wird davon. Aber der Weg, wenn der andere mir die Hände aufgelegt hat und mir die Zusage gegeben hat, dir sind deine Sünden vergeben, die, die du bekannt hast, die gibt es nicht mehr, die hat Jesus übernommen. Dann kann man wirklich die Treppen runterspringen und sich unendlich freuen. Und alle die Schuld, die Gott mir hier vergeben hat, kommt im Gericht Gottes nicht mehr vor. Vielleicht müsst ihr das mitdenken, damit ihr wieder fröhlich auf diesen neuen Tag, auf das Kommen des Reich Gottes zugehen kann. Ich bin ja eine Zeit lang Gemeindepastor in Jöllenbeck, in der alten Erweckungsgemeinde in Ostwestfalen gewesen. Und es gab, der Volkening, der Pastor, war ja strafversetzt worden von Gütersloh in dieses Weberdorf Jöllenbeck, weil die Kulturprotestanten in Gütersloh sich beschwert hatten bei der Kirchenregierung, so ein frommer Mann, der passt hier nicht rein. Und dann hatten sie ihn versetzt in dieses Säuferdorf, müsste man sagen. Jöllenbeck war Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt, dass man da nicht durchging, sondern einen Bogen machte, weil man sonst Angst hatte, da verhauen zu werden. Und da schenkt Gott diesem Mann, der strafversetzt wurde, eine große Erweckung. Und er hat das erlebt. Und am Ende war er im Ruhestand weiter nördlich in Ostwestfalen und war sehr am Zweifeln, ob Gott ihn denn annehmen würde. Und seine Frau hat dann schließlich, um ihn zu trösten, gesagt, nein, du bist der Einzige, für den Christus nicht gestorben ist. Und das hat ihn offenbar wieder aufgerichtet. Und dann sagt er ein Wort, das ich nie vergessen werde. Er sagt, am Ziel ist Herrlichkeit. Von unseren Wegen hat es Gott nicht verheißen. Das hat mich sehr getröstet an manchen Stellen, dass das stimmt. Dein Ziel ist Herrlichkeit. Aber unterwegs müssen wir durch manche Schmerzen, durch manches Leid hindurch, damit wir an dieses Ziel kommen. Ich wünsche euch sehr, dass ihr überlegt und vor Gott offen werdet: Herr, wo willst du mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten gebrauchen und mich im Dienst ähnlicher machen zu Jesus? Herr, wo möchtest du mein Leben verändern, dass ich brauchbar werde? Dass wirklich mein Leben durch das Wort, durch das Gebet, durch das Mahl und durch die Gemeinschaft der anderen brauchbar und fähig wird für dich. Und schenke mir doch den Weitblick auf das Kommen des Erzhirten, wenn Freude sein wird, wenn Herrlichkeit sein wird, auch wenn ich es im Moment nicht erlebe. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Herr, wir beten dich an, den Erzhirten und den Oberhirten. Und wir danken dir für das Wunder deiner Gemeinde in dieser Welt und dass wir zu deiner Gemeinde gehören können, dass du uns so wertschätzt, obwohl du uns doch kennst und weißt, dass wir noch mehr versagen wie Petrus. Aber ihn hast du zubereitet, ihn hast du verändert auf einer langen Wegstrecke und er ist bei dir geblieben. Und du hast ihn gebraucht als Leiter in deiner Gemeinde. Danke, dass du das nicht nur bei ihm tust, sondern auch bei uns. Und ich bitte dich sehr, dass du uns unruhig machst, bis wir an der Stelle mitarbeiten, wo du es willst. Und dass unsere Gemeinde dann wachsen kann und wir selber dabei mit. Ich bitte dich um viel Segen für diese Gemeinde, für alle, die mitarbeiten und für die, die du schon im Blick hast, dass du sie rufen wirst. Herr, wir staunen über dich und danken dir. Amen.